FC Köln, der Podcast von Fans für Fans. Präsentiert von sparhandy.de. Wie immer Mikrofon für euch, eure Dreierkette Köln-Hosts Martin Schlüter, Stefan Jung und Daniel Dantikoff.
Marcel Risse und Saljötscher beratschlagen sich. Risse, Vorspann drauf!
Unsere Themen, der FC lebt und wie, alles zum Last-Minute-Sieg, aber dazu gehört auch die Aufarbeitung eines gruseligen Heimspiels. Ausblick auf das Spiel bei den Bayern. Bei uns zu Gast Sportmoderator Thomas Wagner. Dazu Tippspiel, OFG und Büchse der Woche. Viel Spaß beim Hören.
Dreierkette Köln, der Podcast, Folge 113. An einem strahlenden Montagmorgen gucke ich auch nur strahlende Gesichter. Steffen und ich, weil der FC gewonnen hat. Dan und Thomas bei Leverkusen wird nächste Woche deutscher Meister.
Okay, war schön bei euch.
Musste ich aufnehmen. Ich starte so, der Dan hat letzte Woche schon meine Watschen bekommen, weil er hier Alonso als Bütze der Woche hatte, weil er bei Leverkusen verlängert hat. Ich war noch voller Puls auf dem Fahrrad. Höre sofort im Anschluss, du weißt, Thomas, großer Fan deines Podcasts. Höre, wie du ebenfalls Alonso abfeierst. Ich wäre fast gegen die Wand gefahren im Rudolf. Toller Trainer, hochverdienter Titel. Ach, hören wir auf. Schön, dass ihr hier seid. Willkommen, guten Morgen, lieber Thomas, zum zweiten Mal Gast bei der Dreierkette. Lieber Stefan, lieber Dan.
Ja, das ist eine der schönsten Begrüßungen, die ich je als Gast in einem Podcast hatte, mein lieber Mann.
Boah, ich dachte auch, heute freue ich mich auf die Dreierkette und dann so eine Begrüßung, Martin. So eine Scheiße. Hi.
Ja, aber apropos Scheiße, Dan, wie ging es dir am Samstag um 17.25 Uhr?
17.25 war ich wirklich total erschöpft. Also ich war zu Hause, weil ich leider keine Gelegenheit hatte, ins Stadion zu gehen. Jedenfalls habe ich das auf Sky gesehen und ich war total am Arsch und natürlich vollkommen erleichtert, weil ich in den Minuten vor dem Ausgleich wirklich mich versucht hatte, darauf einzustellen, dass es das war. Und ich hatte mir sogar angefangen schon zu überlegen, was ich dir sage, wenn du hier am Montag gesagt hast, ja, aber wir schaffen es trotzdem noch.
Hätte ich nicht gesagt.
Dass ich dir gesagt hätte, du hast einen Vogel. Ich war wirklich richtig erschöpft und natürlich total, also es ist wirklich dieses, man ist dem Tod von der Schippe gesprungen. Jetzt rein Sport, ist natürlich alles, wir reden von Fußball und ich will es nicht überdramatisieren, aber sportlich gesehen hatte ich angefangen, mich darauf einzustellen, dass das jetzt wirklich war. Und dann ist was passiert, was ja... wie ich gelesen habe, in der Bundesliga-Geschichte des ersten FC Köln noch nicht passiert ist. Nach der 90. noch ein Spiel komplett zu drehen, ist in Jahrzehnten nicht geschehen beim FC. Deswegen, unfassbar.
Thomas, dein neutraler Blick auf das Geschehen. Du warst vielleicht beruflich unterwegs, Samstag 17.20 Uhr, aber hast das vielleicht schnell mitbekommen. Was hast du gedacht, da geht jetzt noch was? Oder Gott, die Kölner? Oder was denkt man dann als neutraler, in Köln wohnender Sportmoderator?
Genau, also ist ja klar, dass ich mir schon wünsche, dass der FC in der Bundesliga bleibt, weil ich will ja Bundesliga-Fußball ab und zu auch mal sehen. Als HSV-Fan ist das sehr schwierig im Moment. Dann war es so, dass du fängst ja schon an zu rechnen, weil ich... denke eher im Moment, dass es, wenn die Relegation für uns wird, und dann guckst du halt, wer könnte der Gegner sein. Ich habe mich schon vor ein paar Wochen festgelegt, ich hätte, wenn, gerne Bochum, weil Bochum würde dann aus einer Situation, wo sie eigentlich schon gerettet waren, in die Relegation reintaumeln, während es für Mainz und den FC wahrscheinlich gefühlt eher ein Rettungsanker wäre. Und dann habe ich gedacht, Sieg Bochum, oh, dann sind die eigentlich schon weg. Dann fiel das 1-1, also ich habe es im Live-Ticker gesehen. Und dann wollte ich noch gucken, wer das Tor gemacht hat. Und dann sehe ich schon auf einem anderen Sofascore, die sind, glaube ich, nach 4 Sekunden sind die da. 2-1, denke ich, haben die sich jetzt verschrieben oder sowas. Ja, das ist natürlich, also alle Bilder, die ich gesehen habe, alle Situationsberichte, die ich gehört habe, kann ich total nachempfinden. Ich hatte einmal so ein Gefühl, als wir gegen Wolfsburg damals, Waldschmidt übrigens, 89. Die Rettung gegen Wolfsburg, da habe ich auf der Tribüne einfach gesessen und habe geheult wie ein kleines Kind. Deshalb kann ich das alles nachvollziehen. Der FC, Dan hat es gesagt, lebt wieder. Es gibt trotzdem auch Beispiele aus der Vergangenheit, wo das dann trotzdem nicht gereicht hat. Ich fand es aber interessant. Einen möchte ich noch gerne zitieren, meinen Freund Stocki, der ist FC-Allesfahrer gewesen, der läuft bei der Arbeit nervös irgendwo über Büroräume oder durch Büroräume. Der hat gesagt, der war nach dem Spiel noch so on fire, weil der gesagt, wie kann man so schlecht Fußball spielen eigentlich zu Hause? Und das habe ich auch von vielen gehört, die bei mir aus dem Freundeskreis Hardcore-FC-Fans sind, dass sie gesagt haben, auch die letzte Viertelstunde vor der 90. hast du auch gemerkt, das Publikum hat irgendwie nicht mehr dran glaubt, es waren Unmutsäußerungen da und sowas. Und also da gibt es schon noch ein paar Realisten, aber ich würde jetzt mal sagen, wenn ich euch sehe, das ist ja eigentlich die Wiedergeburt, die größte, das größte Comeback seit Lazarus.
Also ich wollte eigentlich einen Podcast machen, über darüber klinisch tot zu sein, weil das könnte man heute auch ausschmücken. Ich wollte immer als Kind wissen, wie das so ist, jetzt weiß ich das. Es war ja unfassbar. Stefan, du warst live dabei im Stadion am Samstag. Jetzt haben wir schon zweimal Gefühlslage gehabt. Wie ging es dem Stefan Jung in O15?
Also bevor wir dazu kommen, vielleicht noch ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer, wenn Thomas Wagner von wir spricht, dann meint er nicht uns, dann meint er den HSV. Das muss man einfach nur noch mal klarstellen für die Hörerinnen und Hörer,
später auf jeden Fall merken.
Genau, die es vielleicht noch nicht wissen sollten. Ja, wie ging es mir? Mir ging es wie vielen anderen. Also ich war irgendwie nach dem Gegentor paralysiert. Ich war niedergeschlagen. Ich von wegen hier nicht resigniert. Ich war resigniert. Mir ging es wirklich richtig scheiße. Mir war es auch zu lästig, irgendwelche Unmutsäußerungen vor mir zu geben. Ich saß nur auf meinem Sitz und verfolgte das Spielgeschehen weiterhin. Viele sind ja tatsächlich auch in der 85, 86 gegangen. War unter anderem dem Querbeat-Konzert geschuldet, welches ab 18 Uhr Einlass hatte in der Lexus Arena. Ich konnte nicht gehen. Das macht man einfach nicht. Deswegen, wenn nicht irgendwelche Termine anstehen, dann muss ich bleiben. Ja, und dann.
Welche Termine können anstehen, dass man geht, außer Hochzeit und Beerdigung?
Ja, das stimmt tatsächlich. Das ist schon eine schwierige Geschichte. aber in der Session war es ja einmal, als die Tennisbälle gegen Dortmund, dass das alles spielverzögert war und das Happy Wife, Happy Life, wir waren auf eine Sitzung eingeladen, da musste ich tatsächlich 10 Minuten vorher gehen. Sonst wäre ich zu spät zur Sitzung gekommen. Dann fiel das 1-1 und ich glaube, da ging es mir auch wie vielen. Natürlich habe ich mich gefreut, bin aufgesprungen. Ich denke so, mega, aber es war ja schon, also streng, überall steht 90+1. Ich habe es mir gestern noch 10-mal angeguckt. Es war tatsächlich 89 und 54, also es war offiziell wohl noch die 90. Aber ich habe gedacht, was bringt uns jetzt wieder der Punkt? Der bringt uns gar nichts. Und dann stürmen die wieder nach vorne und so weiter. Dann fällt das Tor und da ist mir wirklich in all den Jahren, egal wo, ich bin aufgeschmackt, mich gefreut, wie irre man. Und mir wurde zum ersten Mal schwarz vor Augen, weil ich mich so verausgabt hatte. Ich musste mich dann auch wieder setzen.
Ich meine, die Stimme ist noch ein bisschen lädiert.
Ja, das, also gestern war es ganz schlimm. Aber ich war einfach nur glücklich. Aber wie auch Dan es sah, ich war erschöpft danach. Ich war wirklich mental kaputt. Und wir müssen ja auch gleich drüber reden. Es war ja 90 Minuten ein fürchterliches Fußballspiel.
Ja, ich glaube, dass das auch mit einem Effekt davon ist. Dieses total, das war so unfassbar, weil es sich überhaupt gar nicht angedeutet hat. Ja. Also deswegen, ich war halt vom Fernsehen, habe meiner Partnerin gesagt, das ist der Moment, in dem man eigentlich rational weiß, das war schon in der 70. oder 75. habe ich gesagt, das ist der Moment, wo man eigentlich den Fernseher ausmacht und die Sonne genießt und irgendwas Schönes macht. Und ich habe ihr dann gesagt, wir haben keine Chance, irgendwas zu reißen in diesem Spiel. Trotzdem schaue ich das bis zum Ende an, weil ich einfach FC-Fan bin und weil ich es einfach nicht anders kann. Es gibt keinen rationalen Grund, dieses Spiel bis zu Ende zu schauen. Und dann passiert eben das. Und dann habe ich nachher gesagt, ja, und das ist der Grund, warum ich eben doch nie früher gehen würde und nie früher ausmachen würde. Aber es hat sich halt dermaßen nicht angedeutet, dass es umso krasser war, glaube ich.
Jetzt würde ich mich nur mal als Gast, würde ich mich mal fragen, ihr beide macht das ja ziemlich rational. Der ist ja als Kind in so ein kleines Euphorie-Obelix-Naturkoks-Fass reingefallen oder sowas, ne? Du hast das immer schon gewusst, du bist jetzt noch beseelt, du bist glückselig, ne?
Nee, Thomas, wir kennen uns ja wirklich gut, da irrst du. Ich war komplett durch und vorher schon. Ich mache immer, als es 0-1 fiel, ist es erst, ich gucke mal auf die Uhr, sage, okay, bis zur 75 ist es 1-1, dann drehen wir es noch. Ich muss mir sofort wie so Brücken bauen, dass ich mich noch selber für das restliche Spiel motiviere. Und wie ging es dann, wie dir denn? Es war kein richtiges Aufbauen erkennbar, man sah den Willen, aber es wurde null auf den Rasen gebracht, es war Stückwerk. Ich habe mich über verschiedene Spieler sowas von aufgeregt, mit dem Namen Keins und Meiner und, egal. Ich war echt, ich kochte und wurde immer wütender auf mich und das Leben und meine Euphorie der letzten Monate. Und beim 1-1, ich kann es offen sagen, bin ich nicht aufgesprungen. Ich war so, sag zu meinem Sohn, ja und? Was bringt der Punkt? Bringt doch gar nichts. Ja, genau. Also, und dass ich beim FC-Tor jubel, könnt ihr euch alle drei vorstellen, ist völlig absurd. Und so einem wichtigen Tor, was ja auch gewesen wäre, wenn jetzt es ein Punkt gewesen wäre, egal wie, kannst du immer noch ein bisschen rechnen. Aber es hat mir in meiner Welt nicht gereicht. Ja, und scheißegal. Ja, und dann, was ich eben schon geschrieben habe, Benno Schmitz Flanke, als Schmitz eingewechselt wird, sage ich, wie kann man Schmitz jetzt einwechseln für Thielmann? Was ist das für eine absurde Einwechslung? Und dann malt er diese Flanke auf den Kopf von Waldschmidt und dann ist der so drin. Ja, das
war die beste Flanke in der ganzen Saison bis jetzt.
Ja, der Kölsche Kafu ist wieder da.
Ja, er ist wieder auch gestanden. Zum richtigen Zeitpunkt.
Aber da, ja, das war dann einfach, und das, mir ging es genauso bis weit in den Abend rein. Ich konnte es auch nicht mehr, Freude ja, aber auch so eine, ja, fast absurd. Aber gestern Morgen bin ich wach geworden und war mit meiner Mutter im Siegenbürger zum Frühstück. Ich sage, Martin, du strahlst so, das gibt's ja gar ich frisch verliebt, sonst was ich, nein. 2-1 gegen Bochum, ist doch klar. Also seitdem bin ich auch auf einer Woge des Glückes und jetzt glaube ich auch noch mehr sonst, Dan, dass es jetzt wirklich noch was geht und wir es schaffen. Übrigens, Thomas, nicht nur Platz 16, sondern Platz 15, ist ja auch seit Samstag wieder realistischer, insofern einfach Wahnsinn. Aber Thomas, über alle Glückseligkeit zumindest von uns dreien, das Spiel vorher, du hast es nicht gesehen, aber bist ja so drin in der Materie, dass du auch weißt, was beim FC, woran es hapert. Was macht es uns so schwer, dass wir so ein Spiel nicht einfach mal 2-0, 3-1 gewinnen können und Bochum, die in einer totalen Krise sind, darum gebettelt haben, in Müngersdorf geschlagen zu werden? Warum gelingt das nicht? Also wo hapert's?
Also ich habe mir in der Vorbereitung natürlich große Teile des Spiels nochmal angeguckt. Das ist dann wirklich nicht vergnügensteuerpflichtig, das muss man schon auch sagen. Es war tatsächlich ein fast schon grotesk schlechtes Fußballspiel, aber von beiden Seiten. Ja. Deshalb ist der Sieg am Ende auch, also man kann jetzt nicht sagen, dass Bochum das Spiel total unverdient verloren hat, weil ihm auch nur einmal aufs Tor geschossen oder sowas. Hat ja schon die erste Konsequenz, der Trainer ist entlassen worden heute Morgen.
Ist schon entlassen worden.
Was eigentlich auch zeigt, ich meine, die gewinnen vor 5 Wochen gegen die Bayern, der hat einen überragenden Job insgesamt in Bochum gemacht, wie schnell es dann irgendwie geht. Mhm. Passiert ja oft, du schlägst die Bayern, im Kopf lässt du 10% nach und kannst dann den Negativtrend nicht mehr aufnehmen. Was ich erstmal positiv herausheben möchte, ist, dass es in der Mannschaft absolut zu stimmen scheint. Weil wenn du so Fußball spielst und 0-1 zurückliegt und das Publikum irgendwann noch nicht mehr da ist, dann kannst du auch auseinanderfallen. Und das ist einfach nicht so. Ich glaube, dass die Truppe echt einen guten Charakter hat. Ich glaube, dass der Trainer einen sehr guten Charakter hat und auch einen Zugriff zur Mannschaft bekommt. Du hast mich gefragt, was fehlt. Es ist das, was eigentlich schon die ganze Saison fehlt. Es fehlt Kreativität, es fehlt auf der 10 was. Die Leute, die nach vorne anschieben könnten, wie Kainz, wie Ljubicic, wie Meiner, sind in einer Dauerkrise. Das ist ja nicht, wenn ich den Kainz letztes Jahr sehe, mit seinen Freistößen, mit seinen nochmal Seitenwechseln. Ljubicic war ich total begeistert, als der damals kam. Der ist seit seiner Verletzung irgendwie nicht mehr da. Das fehlt alles ein bisschen. Selke war jetzt auch nicht so der Faktor, den ich eigentlich erwartet hätte. Und dazu kommt dann irgendwann Angst, Fressen, Seelen auf, das Lähmende. Die Offensive bleibt das große Thema. Das ist mit Darmstadt für mich eher die schwächste Offensive. Aber mit diesem Erlebnis, auch zu wissen, dass du was drehen kannst, dass du als Einwechselspieler was bringen kannst, das bringt dir ja emotional so viel, das kannst du ja gar nicht in Worte bemessen. Aber das spielerische Problem bleibt und das wird sich, glaube ich, mit der Mannschaft in diesem Jahr auch nicht mehr ändern.
Leider in der nächsten Hinrunde auch nicht, wenn man, egal welche Liga vorausblickt, durch den Transfer.
Ich habe mal kurz zwischendurch eine Frage, die mir wichtig ist, weil es am Fernseher nicht so ganz klar war. Gab es richtig deutliche Pfiffe? Weil das wurde dann nachher behauptet und es war eigentlich.
Also ich hab's ja am Fernseher dann nochmal nachgesehen. Es gab schon Pfiffe. Es hat mich so ein kleines bisschen erinnert. Ich war letztes Jahr beim Heimspiel gegen Bochum, wo ihr 2-0 verloren habt, wo ich auch in der zweiten Halbzeit so dachte, boah, von der Unterstützung ist jetzt nicht mehr so viel da. Das hat mich echt daran erinnert und ich hatte das Gefühl, es war zwischen Resignation, Frust und Pfiffen war schon einiges zu hören. Also ich hatte nicht mehr das Gefühl, dass der Lärmpegel so war, dass du als Mannschaft weißt, du erdrückst die jetzt irgendwie.
Das passte, wenn ich das kurz schildern kann, aus meiner Perspektive, es passte zur Gesamtstimmung, zur Leistung der Mannschaft einfach, die irgendwie in einer Art, du sagst, es hat gestimmt hinten raus, ja, aber zwischendurch dachte ich auch, irgendwie hat da gerade keiner mehr Bock, das Aufbauspiel wurde noch langsamer im Prinzip, also katastrophal und dann hat man schon Pfiffe deutlich vernommen und als es dann noch losging, auch in der Süd mit, wir wollen euch kämpfen sehen, also...
Wurde das gesungen? Ich habe es nicht gehört.
Das wurde gesungen. Wir wollen euch kämpfen sehen. Und auch nicht nur mal eben einmal.
Darf ich da nur einmal ganz kurz einmal was sagen? Diesen Spruch kann ich oft auch nicht mehr hören im Stadion.
Ja, absurd ist
der
Spruch,
den dieser Mannschaft beim FC kann man ganz viel vorwerfen, aber nicht, dass die nicht immer in jedem Spiel alles aus sich rausholen wollen und dieses reflexartige, wenn ich 18 Kölsch drin habe, wir wollen euch kämpfen sehen, habe ich kein Verständnis für. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Komplett genauso. Seit Generation wird es in Köln gesungen oder gerufen, auch bei anderen Mannschaften. Das ist so absurd, weil der Kampf ist es ja fast nie. Es ist was Mentales und da muss man überlegen, wie kriegt man irgendwann mal einen Kick rein, eine Wendung, aber wie wollen wir kämpfen sehen? Gut, jetzt hat es scheinbar was gebracht, aber finde ich auch in sich absurd. Ich habe es so nicht wahrgenommen. Im Norden waren eher Einzelbekundungen da, auch gegen einzelne Spieler. Als Selke rausging, da verletzt, da war viel Häme und viel Beifall nach dem Motto, jetzt wird mal wieder verletzt und lässt uns wieder im Stich. Das habe ich am meisten wahrgenommen. Ansonsten aber kriegt man im Norden und Süden oft auch nicht so nicht mit und wenn du im Norden sitzt, die Bochumer waren ja auch echt laut.
Bis
zum 1-1 nur. Bis dahin durchaus. Also und da ging es eher so, der einzelne Absteigerrufe. Einer sowas gibt es unter dem Stadion. Mein Sohn wollte aufstehen, dem man die Wäsche hat zum Glück nicht gemacht. Der stand immer auf und hat so Richtung FC, Absteiger, Absteiger, total frustriert. Dann gewinnen wir 2-1, stellt sich gegen meine Gästefans zum Bochum, Absteiger, Absteiger. Es gibt schon Idioten im Stadion, das immer nur nebenbei auf jeden Fall. Ansonsten Stefan, Thomas Analyse, wie immer brillant, ne? Woran es liegt, was wir seit Wochen, Monaten durchleiden, ist so. Also die spielerische Armut hat mich auch am Samstag echt fertig gemacht.
Ja, aber es ist ja halt nicht neu und deswegen versuchen Dan und auch meine Wenigkeit ja auch schon mal, dich montags ein Stück weit wieder runterzuziehen auf den Boden. Wenn du immer noch, weiß ich nicht, von vielleicht geht ja doch noch der siebte Platz oder so. Nein. Das ist einfach dieses Jahr tatsächlich ganz, ganz dürftig. Und ich würde sogar bei Jubi noch ein Stück weitergehen. Nicht nur die Verletzung. Ich glaube wirklich, dass dieses, ja, in Anführungsstrichen, kleine, kurze Wechseltheater letztes Jahr im Sommer, Wolfsburg, ja, nein, immer noch in seinem Kopf rum. Seitdem, finde ich, bringt er nicht mehr
die
Leistung.
Muss ich kurz was erklären und sagen, es hat sehr persönliche, sehr tiefe Gründe, dass er in diesem Tief ist, mental. Er hat was durchlebt, was wir alle als Männer schlimm finden, wenn man emotional verlassen wird. Deshalb, das ist der Grund.
Okay.
Insider kennen und Journalisten wissen, dass seit Sommer ist das bei dem das Thema. Ohne dass ich jetzt zu weit daraus holen möchte.
Ja, okay, nee, wenn es da einen Grund gibt.
Also ich habe das auch wie Martin, ich will da auch gar nicht drauf eingehen, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, ich finde, Ljubicic ist so ein anständiger Typ. Total. Der war Führungsspieler bei einem Verein wie Rapid Wien, der geht nach Köln. Klar, denkst du vielleicht als junger Spieler mal nach, wenn Wolfsburg mit Geld wedelt und vielleicht denkst du, die spielen international. Aber das ist kein Spieler, der jetzt ein Jahr lang daran verzweifelt, dass er nicht nach Wolfsburg gegangen ist. Also ich finde, das ist ein sauberer Typ, dass das vielleicht auch mal ein Knicks gibt, wenn du dich damit beschäftigst, aber ich bin eher auf Martins Seite. Aber er ist leider nicht der Ljubicic, der das erste halbe Jahr war, als er hier war.
Also was mich so ein bisschen dann schon wundert, ist, dass jeder Bundesliga-Verein ja Psychotherapeuten auch am Psychologen am Start hat. Und das ist auch was ich sehr ernst nehme, weil ich weiß, dass das eine sehr, sehr wichtige Arbeit sein kann, die einem sehr helfen kann. Und ich frage mich dann schon so ein bisschen, was so ein Team dann macht, weil auch bei jemandem wie Kainz ist ja nun so, das sind Leute, die teilweise herausragende Leistungen gebracht haben, wo meines Erachtens ganz offensichtlich irgendwas im Kopf nicht stimmt, wo gearbeitet werden müsste. Und wenn es beim Kainz die Bürde des Kapitäns oder was auch immer, dass man da einfach es sind ja keine rein athletischen Sachen oder fußballtaktischen Dinge, das sind doch mentale Sachen. Und wenn du da ein Team von Experten hast, wie das, ich bin da ja überhaupt nicht dran, aber aus der Ferne betrachtet, als Fan, frage ich mich, was machen die den ganzen Tag?
Aber das gibt es. Also ich weiß auch, Spieler können sich da regelmäßig beraten lassen, auch individuell.
Ja klar, aber
auch
ist ja recht erfolglos beim
FC. Ja gut, ist wahrscheinlich auch nicht auf Knopfdruck hinzukriegen. Ne? Also ich glaube, dass die ganze spielerische Dürftigkeit, die uns ja wirklich die ganze Saison verfolgt, ich habe ja auch persönlich Steffen Baumgart sehr dafür verantwortlich gemacht in der Hinrunde, aber es ist ja nicht viel besser geworden, wenn man ehrlich ist. Also rein spielerisch. Tabellarisch und so macht Schulz sich ja schon anders. Die Abwehr steht viel besser. Aber ich glaube, es kommt echt so ein zusammen. Kainz ist wieder Kainz wie davor. Zwei Jahre war er irgendwie vom Gold geküsst. Ljubicic haben wir gehabt. Meiner, der Schwung des letzten Jahres ist auch komplett weg. Er verhaspelt sich immer wieder. Ich finde die Körpersprache verheerend. Ich finde, er ist so unfassbar torungefährlich. Ali Du macht 37 Übersteiger. Er kann am Montag zum Roncalli gehen. Das ist auch kein Fußball.
Also da bin ich ja beruhigt.
Zwei, drei Chancen. Aber er rutscht auch aus wie Katharina Witt. Also es ist wirklich, also Wahnsinn, was da jeder mit sich rumzutragen hat, außer ein Hoffnungsträger, du hast den Namen schon genannt, und das ist mein Held der nächsten Woche, und ich glaube, wir werden ihn auch ein Denkmal bauen am Neumarkt, Waldschmidt. Ich glaube, der kann es sein. Du siehst den Unterschied, du hast ihn in Augsburg zumindest gespürt, du hast die Abnahme-Volley gehabt, kurz vor Schluss, wo er Riemann schon mal herausfordert, macht dann so ein Tor, und ich glaube, neben dem, was Thomas gut beschrieb, was das jetzt im Kopf freisetzt und dieser geile Zusammenhalt Trainermannschaft, das könnte ein Spieler sein, der vielleicht wirklich in den nächsten Wochen so liefert, wie das zum Beispiel Marco Reus bei Gladbach gemacht hat vor Urzeiten. Da hat er allein die letzten 5-6 Spiele gewonnen im Abschiedskampf. So einen brauchen wir jetzt. Und meine Lichtgestalt, meine Hoffnung schon, ist es. Ansonsten wird es bei mir auch enger, der Markt. Weil Selke, ist der Fuß wieder gebrochen? Ich weiß gar nicht. Aber geht mir
wir haben ja noch die Wette laufen, ne? Wir beide.
Was habe ich da? 15 Tore, 12 Tore?
Du hast gesagt, er schießt 15 Tore.
Was du das auch hier beitreten musst,
ja, ich wollte das nur nochmal sagen. Ich habe tatsächlich 3 FC-Fans gefunden, die diese Wette mit mir eingegangen sind vor der Saison. Gut, ich meine, er hatte ja sogar schon 7. Das ist ja gar nicht so schlecht, aber
Du musst aber das Kleingedruckte lesen. Er hat gesagt, während seiner Vertragslaufzeit.
Nee, das Geile ist, der hat das in meinem Podcast gehört und hat mich dann angerufen, er würde gerne noch in die Wette einsteigen.
Das ist so geisteskrank,
das ist unfassbar.
Hör mal, ich will das auch wetten, so war das.
Aber wenn ich das noch einmal ausholen darf, ich glaube, das Ding ist, die Mannschaft hat ja 2 Jahre unter Baumgart überperformt. Also sie hat ja am Ende besser da gestanden, als man das vielleicht von den einzelnen Spielern macht, weil es irgendwann auch so einen Lauf in der Saison genommen hast. Du hattest nie in den letzten 2 Spielzeiten das Abstiegsmesser so nah am Hals, du hast immer mal wieder gewonnen, wenn du es brauchtest, und dann haben Spieler auch viel befreiter gespielt. Dann hast du dir vor der Saison den Kader angeguckt, die beiden, Keller und Baumgart in Hauptverantwortung, und haben gesagt, naja gut, wir haben Selke, ich glaube, den hat Baumgart zum Beispiel wirklich überschätzt, weil er ja auch dann gesagt hat, das ist der zweite nach Füllkrug, der in die Nationalmannschaft kommt. Dann haben wir Uth ist für mich der beste Fußballer für die Position, aber Uth war leider, und ich kenne ihn ja persönlich, ich schätze ihn sehr, aber der ist ja schon so lange verletzt, das ist ja kein seriöser Faktor für eine ganze Saison, leider. Dann Waldschmidt, der für die Ideen ist, Kainz in der Form des letzten Jahres, das wird schon vorne reichen, und jetzt ist es nämlich umgekehrt. Uth ist nicht mehr da. Selke ist jetzt auch kein Faktor für 10 plus Tore unbedingt. Waldschmidt zeigt das, was er bei allen Stationen vorher gezeigt hat. Unfassbare Anlagen, aber nicht die Konstanz. Und Kainz, du bist der letzte Mohikaner. Alles liegt auf deiner Schulter. Damit wird er einfach nicht fertig. Und so hast du aus 4, die du als Positivfaktoren hattest, bleibt dir vielleicht noch ein halber über. Das, glaube ich, kann man auch als Problem darstellen, warum ihr einfach keinen guten Fußball nach vorne spielt.
Ja, ja, ist so. Und der Baumgart hat die Abwehr vernachlässigt in der Hinrunde. Das hat nicht mehr funktioniert. Das kriegt Schulz eigentlich viel besser hin. Gut, Bochum war jetzt auch keine offensiv starke Mannschaft, aber wenn man mal Augsburg ausnimmt und in Mönchengladbach, finde ich, die Abwehr steht relativ gut. So in Wolfsburg, in Stuttgart, zu Hause gegen Leverkusen. Das ist auch mein Faktor, dass du hinten nicht mehr viel kassieren wirst.
Ja, gut, die Innenverteidigung. Das ist aber auch das, was Hennes Weisweiler immer gesagt hat, ja. Also Abwehrspieler können wir selber irgendwie hinkriegen, das ist kein Problem. Wir brauchen jemanden, der die Tore mit dem müssen wir kaufen. Das war immer die Philosophie Weisweiler.
Ja, ist auch viel Wahres dran, auf jeden Fall. Aber die Abwehr finde ich schon, also wir müssen immer, ich meine, das ist für dich, uns beiden sind das Thema, Stefan Thielmann hinten rechts, ich fand ihn verheerend schlecht als jemand, der ihn ja wirklich vergöttert am Samstag. Sollte man das beenden, jetzt doch Benno Schmitz wieder in der Cafu-Form bringen und Thielmann nach vorne ziehen, weil der fehlt vorne, bei allem, was der Thomas sagte, wäre Thielmann ja voll ein Faktor, weil ich in der Spitze über Wochen raushelfen musste, aber so mal außen Dynamik, er kann flanken, ist sehr schnell, kämpft wie sonst was, oder soll man ihn auf Rechtsverteidiger lassen, was ich weiter, ich gebe es vorweg, bevorzugen würde.
Das ist jetzt eine ganz, ganz schwierige Frage, nachdem diese Flanke von Cafu so schön reinkam. Ja, war das jetzt wieder ein Einzelmoment oder hat er sich jetzt gefunden dadurch, dass er viel nachdenken musste? Ich bin da jetzt auch tatsächlich komplett überfragt, um aber auch Jan Thielmann ein Stück weit in Schutz zu nehmen. Also da muss ich tatsächlich meinen Spezi, liebe Linden, hat ihn aber auch oft sehr alleine gelassen. Mhm. Also hat nicht gut nach hinten gearbeitet, fand ich zumindest. Und ihr wisst, ich sehe ihn sehr, sehr positiv. Schade, dass es in der 13. nicht geklappt hat. Das war ja schon ein netter Bums. Also der Schuss. Habt ihr das mitbekommen?
Also genau, wenn das ein netter Bums war, dann gehen wir gleich mal auf die Jahnwiese. Da mache ich dir 10-mal mit einem netter Bums mit links. Da hast du Kopfschmerzen 7 Wochen lang. Also das war ein Schüsschen wie ein
Frauenfußball. Nein, Martin, das stimmt nur wirklich nicht.
Ich finde interessant, dass der Martin, das ist alles genau umgekehrt wie sonst. Also sonst immer ist er total euphorisch, redet alles schön. Jetzt nach so einem Ereignis so total negativ.
Das nicht negativ, ich bin super positiv, aber ich war halt so verzweifelt. Ich war klinisch tot, wie alle wahrscheinlich. Ja. Und dann sieht man das Leben neu. Man weiß,
ich bin nur sehr überrascht. Du bist heute für deine Verhältnisse bist du heute geradezu destruktiv.
Ich glaube, das große Problem ist ja auch ein Stück weit, wenn ich jetzt Timo Schulz wäre und guck mir an, was ich nach vorne habe, dann ist ja die Frage, was versuche ich denn? Versuche ich irgendwas übers Zentrum zu initiieren oder versuche ich, was der Kader eher hergibt, was über die Außenbahnen zu machen, weil du ja da mit Meiner und Thielmann zumindest Tempo hast.
Ali, du auch
ein genau, sein könnte. Ali, du hast Kainz, der ja eigentlich von der linken Seite kommt. Dann musst du ja jetzt auch gucken, was mache ich denn vorne, wenn Selke jetzt, der fällt wahrscheinlich schon wieder 2-3 Wochen aus, würde ich sagen. Adamyan hat er ja zumindest so ein bisschen in eine Form bekommen, dass du sagst, das könnte so Bundesliga-Niveau sein. Das ist ja auch die Frage, weil ich sehe im Moment im Zentrum keinen. Oder du bringst jetzt Waldschmidt in die Form, dass der so als hängende Spitze vielleicht vorne zentral spielt. Weil das natürlich schon einer ist, der auch mal ein 1 gegen 1 auflösen kann, der vielleicht einen härteren Schuss als dieses Bümschen auf der Jahnwiese hat. Dann, ne? Das ist ja die Frage. Weil ich glaube, es wird dir nicht reichen, in den letzten 6 Spielen jetzt zu sagen, also meine Hochrechnung ist ja, ich habe das vor Wochen schon gesagt, du brauchst 32 Punkte für die direkte Rettung. Das wären jetzt noch 10. Es gehen ja eh alle davon aus, die 3 Heimspiele gewinnst du. Dann hast du auswärts bei den schwächelnden Bayern, das ist natürlich sehr klar.
Punkt schon einkalkuliert.
Ich will nur sagen, dann noch das direkte Duell in Mainz noch und dann hast du in Heidenheim, wie unangenehm die sind, die lassen ja auch keinen Zentimeter nach, selbst für die Saison schon rum ist. Also 10 Punkte nur zu holen, zu sagen, das ist jetzt die Euphorie des Moments, das sind dann die Zuschauer, die vielleicht wieder da sind von Anfang an, das wird nicht reichen. Du brauchst schon irgendwie einen Versuch einer Idee und wer ist jetzt derjenige, der da vorangehen kann? Ist es Waldschmidt? Bleibt der überhaupt fit für 6 Spiele? Das ist ja auch eine Frage, die wichtig ist. Sehr
berechtigte Frage, ne? Also ich glaube, der schafft maximal eine halbe Stunde.
Also ich finde auch, ich muss auch sagen, bei Waldschmidt, bei aller Euphorie jetzt vom Wochenende, ich glaube, es gibt immer wieder doch auch bei ihm sehr schwache Spiele und also ihm das Ganze aufzubürden, hielt ich für
ist aber mir in Akt der Verzweiflung, weil ich mit den Herren Kainz Meiner spätestens Samstag gebrochen habe. Ja. Also als Fan werde ich sie in München anfeuern, aber da kommt zu wenig. Da liegt der VfB Bochum wie ein Käfer auf dem Boden und die beiden spielen da Kniffel. Also es ist mir echt ein Rätsel, wie man so wenig Feuer, Druck, Leidenschaft in so ein Heimspiel legen kann. Gerade diese beiden Spiele in der Halbzeit.
Ich glaube persönlich, es gibt halt nicht einzelne Spieler, an denen man die Hoffnung festmachen kann. Also ich mache es zumindest nicht. Also für mich ist dieses tatsächlich dieser totale Wille, den man ja auch als FC-Fan jahrzehntelang nicht unbedingt hatte, dieses totale sich weigern aufzugeben, dass das ist, was mir Hoffnung macht. Das sind nicht einzelne Spieler.
Also ich habe eine sehr ähnliche Rechnung wie Thomas. Ich sage, wir sind auswärts stark geworden unter Schulz, haben kein Spiel seit 2024 verloren, was ich wirklich gut finde mit diesem Kader, dieser Truppe, auch in Stuttgart und so weiter. Da kann in München ein Pünktchen sein. Und wenn du diese breite Brust der Auswärtsspiele mit einer Mainz nimmst und einer Heidenheim, dann brauchst du noch, ja, sagen wir mal, zwei Heimsiege könnte reichen, dann hast du 31. Darmstadt muss man natürlich gewinnen, also das kann schon eine Rechnung sein. Aber wir brauchen trotzdem neben dem Zusammenhalt irgendwas, was die Tore irgendwie, zumindest Torchancen kreiert. Und da hoffe ich auf Stefan Jungs große Expertise, dass du mir jetzt noch Hoffnung machen kannst. Aus dem wunderschönen Paris-Ultra-Hoodie, den du heute angezogen hast.
Das ist die neue, schöne
Opa. Letztes Mal habe ich diesen Hoodie gesehen, liebe Hörerinnen und Hörer in Nizza im Oberrang 2000.
Und ich kam gerade rein und bin fast schon wieder rückwärts rausgelaufen. Also ich denke,
was ist hier los?
Schaut euch gleich das Reel an, das ist einfach nur ein Hoodie aus der neuen blauen Kollektion von unserem heißgeliebten, ruhmreichen ersten Fußballclub.
Erst habe ich dir gedacht, du hast dir eben noch eine Jacke an. Entschuldige, Stefan, das wäre von deinen neuen Freunden aus Bochum. Du hast dich auch Social Media gepostet mit Bochum, und hast du noch Abend gegessen, Chips gegessen. Was war da los? So voller Fanfreundschaft.
Nein, ich war dahinter noch im Marienbild, habe dann noch zwei, drei Kölsch getrunken und dann kamen die halt vorbei. Wir haben ganz normal gesprochen. Und die haben uns gratuliert und das fand ich einfach schön, dass es solche Szenen gibt, ohne dass man sich...
Ich muss an die UNICEF-Weihnachtskarten denken, als ich dich da gesehen habe.
Hey, aber das ist doch mal Völkerverständigung, oder?
So Absteiger und Söhne und sonst was und du machst da Fotos mit Bochum.
Ja, genau. Einfach mal sagen wir sind gute Gastgeber, die Welt zu Gast. Wunderbar. Bei Freunden.
Martin, das interessiert mich ja bei dir immer so, wenn du die anderen Fans so kategorisiert. Wo steht denn der Fan des VfL Bochum so auf deiner persönlichen Werteskala?
Das ist viel, viel unsympathisch. Also die wollen ja ein Kultverein sein, der sie gar nicht sind. Einfach ein geborener Zweitligist, der sich zu lange in der ersten Liga aufhält. Und Kastropper Straße Kult sehe ich auch nicht. Also,
ich finde das Stadion schon schön, muss ich sagen.
Ja, ist halt oldschool.
Ja, das finde ich schon, muss ich sagen. Ja,
das Einzige, was ich in Bochum mag, ist unsere Bilanz gegen die. Die verlieren wir wirklich fast nie. Aber ansonsten, ich finde Bielefeld ist ein Kultverein im Westen. Und das ist so das, was viele bei Bochum sehen. Habe ich bei Arminia Bielefeld, die mag ich total und schätze die auch sehr. Nee, Bochum viel.
Da muss man übrigens auch mal ganz kurz mal, egal ob man jetzt Bochum mag oder nicht, aber als Fußballfan, was jetzt die Bochumer Fans da durchgemacht haben, ist natürlich auch umgekehrt. Ja. Mega heftig. Du bist halt da, du hast das Gefühl, du bist quasi jetzt aller Sorgen ledig und es gibt keinen Anlass, irgendwas zu befürchten in der 89. Minute und dann verlierst du das Ding noch. Das ist schon auch.
Nein, also das war auch vorher, im Kuckuck waren die völlig. Nein, es ist einfach.
Also
so.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich schätze ja Martin Schlüters Expertise von diesem Dauerwahn mal abgesehen. eigentlich schon, der hat schon echt Ahnung. Man kann auch mit dem mal unter vier Augen Sachen besprechen, die würde der nie sagen.
Wir tauschen regelmäßig Sprachen noch in
Außen. Ja, genau. Aber bei Bochum, das sehe ich schon noch anders. Was mich da einfach stört, ist, was soll diese lächerliche Fanfreundschaft mit den Bayern. Die Bayern haben sich irgend so einen erfolglosen Verein ausgesucht und das ist ja lachhaft im Stachel der anderen. Aber ich finde das Stadion geil. Ich finde schon auch der Verein hat was, selbst wenn die jahrelang rumkrebsen in der zweiten Liga, sind da immer 25.000. Also ich mag die. Ich will auch nicht, dass die absteigen. Aber eins möchte ich noch sagen, hier mit dieser ganzen Euphorie. Ich habe mir das nochmal so ein bisschen angeguckt, was es hier auch für Beispiele gibt. Könnt ihr euch erinnern, letztes Jahr hat der Schalke eine sehr ordentliche Rückrunde gespielt. Ich glaube, die waren Achter in der Rückrundentabelle. Die hatten ja auch diesen Wahnsinnszusammenhalt. Mhm. Die haben dieses eine Spiel in Mainz gewonnen, in der 102. Minute, 12. Minute der Nachspielzeit per Elfmeter Bülter. Da sind die ja alle durchgedreht. Das war emotional so ein Erweckungserlebnis wie das hier. Und obwohl sie sich weiter gewehrt haben, hat es am Ende dann auch nicht gereicht. Und wo sie jetzt stehen, das ist ja der blanke Horror, wenn du Schalke-Fan bist. Deshalb bin ich schon bei euch und... muss ich sagen, erstaunlich viel Realismus hier, gerade von dem Herrn an der Tür da vorne. Nur dieses Erlebnis wird nicht reichen, das hast du dann irgendwann in einem Jahresrückblick drin, also du musst schon noch irgendwie gucken, dass du einen Anpack hast und das kann eigentlich nur die Chemie in der Mannschaft sein, die scheint für mich, ich habe sie nach dem Frankfurt-Spiel auch in der Stadt alle gesehen, wo sie gefeiert haben. Also das scheint wirklich da zu sein. Da ist auch, glaube ich, kein Stinkstiefel. Ich glaube, dass Schulz das gut hinkriegt mit den Jungs zusammen. Das muss die Hoffnung machen. Und da muss irgendeiner, wahrscheinlich hast du auch recht, fand ich eine sehr gute Analyse von dir, weil Waldschmidt, Nationalmannschaft, der hatte in Frankfurt seine Momente, der hatte beim HSV die Momente in Lissabon. Aber es hat schon auch seinen Grund, warum er nicht bei einem ganz, also natürlich ist der FC ein ganz großer Verein, nicht falsch versteht, aktuell einem großen Verein spielt, weil diese Konstanz nicht da ist. Aber vielleicht ist er dem Mann für die gewissen Momente.
So sehe ich ihn auch nur. Also auf Dauer ist er das eher, aber das könnte jemand sein, der jetzt noch seine drei Türchen macht, die dreimal entscheidend sein. Das traue ich ihm zu und nochmal, ihr kriegt mich mit, seit Samstag traue ich es vielen anderen nicht mehr zu. Also ja. Adi, du, meiner, Keins müssen in München schon sonst was mit mir fabrizieren, dass ich wieder an sie glaube oder
war
an deren
ja ganz kurz bei Adi, du, muss ich noch einhaken, also da sind viele Sachen wirken grotesk und teilweise wirklich auch irgendwie ungeschickt, aber der hat seine erste Szene, wo er den Bochumer anschießt, der Ball wird abgefälscht, den der Torwart eigentlich ganz locker hält und geht daraufhin gegen den Pfosten und wäre drin gewesen. Ja. Und dieses Momentum hat der die letzten Wochen. Deswegen war ich total erstaunt, dass meiner spielte, weil ich dachte, das sieht oft sehr merkwürdig aus, was Adi du macht. Aber der hat ja ohnehin, dass ein paar von den Toren, die er gemacht hat, waren ja reiner Zufall.
Lag an Adios Leistung, glaube ich, in Augsburg. Die war wirklich so verheerend. Gerade nach hinten, der ist wirklich ganz nicht nach hinten gearbeitet. Gar nicht. Ich glaube, der Trainer muss da durchdrehen. Was er hat, und das sehe ich auch positiv, der hat Tor gefahren. Sobald er
genau,
hat, lässt einen stehen und knallt auch drauf. Das Tor in Gladbach war so eins, jetzt der Pfostenschuss.
Einspruch.
Einspruch von
meiner Fan. Nein, nicht meiner, nee, geht jetzt nicht um meiner oder Ali Du, sondern aber ich finde das genau das Gegenteil von dem, was Dan, du gerade gesagt hast. Denn es kam auch im Stadion erstmal beim Sehen, beim Schauen, viel gefährlicher rüber, als es schlussendlich war. Ich denke, boah, der ist drin, zack, haut das Ding an den Pfosten. Aber er war ja wirklich nur glücklich abgefälscht, denn ansonsten hätte er den Riemann genau angeschossen.
Ja, aber ich meine damit auch, der hat die letzten Wochen hatte er dieses.
Ja, das war genau diese eine Szene. Ansonsten kam
aber
von Ali
Pfostenschuss, Stefan, egal wie.
Ja,
jetzt.
Ja,
den natürlich. Vermisse ich bei anderen Spielern. Das gut, meiner hat auch einen Pfosten geschossen, ne? Also, das müssen wir jetzt unser 1-1-Duell dann nicht weiter aufnehmen. Aber es ist ein gewisser Faktor nach vorne, der uns fehlt. Das ist schon sehr bescheiden.
Ja, aber das war für mich dann, ne, ich dachte, okay, Initialzündung, jetzt hat er wieder seinen Moment. Ich so, wow, Augsburg vergessen, er ist wieder da. Danach kam aber auch nichts mehr. Da kam wieder diese 78 Übersteige. Du sagst schon hier, Roncalli lässt grüßen. Da kriege ich jetzt mal einen Anfall.
Wie siehst du ihn als Hamburger? Ist er ein Hamburger Jung?
Ja, ja. Er hat ja damals wirklich relativ, kam ja unbedarft rein und hat echt so ein bisschen für Wirbel gesorgt. Damals hat er mir eigentlich ganz gut gefallen. Auch für mich so der klassische Wechsel, viel zu früh gegangen. Was willst du in einer Mannschaft wie Frankfurt, die da so gut besetzt waren? Aber ich finde, er hat körperlich zugelegt. Also das ist schon was da, hat trotzdem die Explosivität nicht verloren. Und es ist eins, wie ihr sagt, es gibt ja diesen Spruch im Eishockey. Wayne Gretzky hat gesagt, jeder Schuss, den ich nicht aufs Tor gebracht habe, ist ein schlechter Schuss, weil wenn es nicht aufs Tor geht, wie soll er dann reingehen? Der versucht manchmal etwas aus so einem Instinkt raus und den Instinkt, den sehe ich bei manch anderen gar nicht, weil so die drehen dann eher nochmal einmal zurück und sowas. Ja, ne? Ja. Und wenn du eh schon wenig Torchancen deshalb bekommst, weil du eine gute Spielanlage hast, dann brauche ich wenigstens einen, der was macht, was mich vielleicht selbst als Mitspieler 7-mal verzweifeln lässt, aber 2-mal ist das Ding halt drin. Ja. So einen, also dann lieber Ali Du als einen, der 3-mal abdreht und wieder zurückspielt.
Ja. Ja. Wir haben ja eine Szene von Keins in der ersten Hälfte, wo Keins nach innen zieht eigentlich eine starke Szene und wo er schießen muss und dann macht er eine schwache Ablage stattdessen und die Szene ist im Arsch.
Total also, sinnbildlich für das
Ganze. Ach, also so irgendwie, genau, so Mitte zweiter Halbzeit oder
ja, genau.
Als er dann so allein aufs Tor und
war unfassbar.
Der erste Halbzeit war so.
Ich meine, ihr habt ja vielleicht alle auch mal, bei Martin weiß es ja, wenn man auf einem gewissen Niveau auch mal selber gekickt hat, also ich habe in der vierten Liga damals gespielt, dann hast du ja so Spiele, wo nachher der Zuschauer sagt, Mensch, warum habt ihr euer Herz nicht mehr in die Hand genommen oder sowas, wo du auf dem Platz aber merkst, boah, ich habe schon irgendwie fast, mir geht fast schon die Düse, diesen 5-Meter-Pass zu spielen oder dann gibt es aber welche, wie ein Chabot, der steht da hinten, der krätscht dreimal um, da holt er sich sein Selbstvertrauen. Ja. Aber das ist natürlich noch was anderes als nach vorne. Nach vorne Fußball spielen ist dann schon schwieriger als nach hinten. Ne? Und bei Keins ist es so, oder umgekehrt, wenn ich als Mitspieler Keins jetzt nicht mehr anspielen kann, das ist mein Kapitän, normalerweise muss der vorangehen. Und dann sind die Jungen da, wie ein Meiner habt ihr eben genannt. Ja, wem sollten der noch den Ball zuspielen? Es ist ja vorne keiner, wo ich sage, ihr kennt ja früher noch zu unserer Zeit Wilmots auf Schalke, wenn keiner mehr was konnte, dem hast du den Ball zugespielt, der hat vier Leute wie Schmeißfliegen abgegangen und hat den Ball aufs Tor geschossen. Mhm. Den sehe ich im Moment nicht.
Ja, in der besten Zeit war das Modest, der die Bälle festgemacht
richtig.
Hat.
Richtig. Ja, der hat dann auch welche abgeschüttelt. Ja. Aber die haben ja alle, du siehst nach vorne wirklich die totale Verunsicherung, die totale Angst, was mache ich jetzt mit der Kugel? Ja. Und obwohl die viel Geld verdienen und alle angeblich abgewichste Typen sind, wenn dann 50.000 anfangen in der 60. Minute langsam zu murren, das macht ja auch nochmal was mit
dir. Ja, da war ich bei dem Psychologen eben. Da war ich ja bei der Frage, was macht dieses Psychologenteam? Sorry.
Ja gut, wobei, das gibt's, da bin ich auch bei Martin, das gibt's bei allen Vereinen, das gibt's auch beim FC, aber du musst natürlich als Spieler dich schon auch darauf einlassen, dass du sagst, das ist mein Problem und das kriege ich damit gelöst. Wenn jetzt alle zum Psychologen gehen und keine Probleme mehr gibt, wird sich am Ende dann doch wahrscheinlich die bessere Mannschaft durchsetzen. Das ist jetzt, ihr wisst, was ich meine. Also es wäre vielleicht ganz gut, aber es ist schon eine nervliche Sache, das ist gar keine Frage.
Ihr Lieben, heute ist es so brodelnd und so schön hier, die Zeit galoppiert davon. Ich muss ein bisschen auf unsere wichtigen Kategorien Acht nehmen. Deshalb zunächst das Tippspiel mit über 250 Tippern, unglaublicher Rekord und 33 richtigen Tipps, auch das ist Wahnsinn. Eben hat wem unsere wunderschöne Losfee Christian Cocky Cock gelost und wir haben uns, ich wollte gerade entschieden, das klingt aber dramatisch natürlich nicht. Wir haben gelost, Frau Marga Schmidt, liebe Marga Schmidt, herzlichen Glückwunsch. Zweimal Currywurst mit Fritten und zwei Reisdorf-Kölsch im Reis vom Hahntor. Herzlichen Glückwunsch und lass es dir schmecken auf jeden Fall. Und wir tippen jetzt natürlich das Spiel bei Thomas Lieblingsverein. Dein VfL ist ja Bayern München, so wie ich die Gladbacher mag, magst du die Bayern. Deshalb tippen wir sofort das Spiel natürlich Bayern München 1. FC Köln. Zu gewinnen gibt es was richtig Geiles. Zwei Gutscheine für eine Sneaker-Reinigung bei Sneak Clean, Hamburger Straße, Ecke Hansaring. Guter Hörer von uns, guter Freund von uns, der Kalka, hat da sein Gewerbe aufgemacht. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr tragt eher alle Sneaker. Macht mit, tippt mit und dann werden die Schuhe wieder schön sauber werden. Fangen wir mit dir an, lieber Ex-Bayern-München-Fan. Lange, lange ist es her. Ich glaube, damals war noch Katze Schwarzenberg in Innenverteidigung. Lieber Stefan, Bayern München, 1. FC Köln, dein Tipp.
Es ist tatsächlich schwierig. Also ich bin froh, dass das Spiel jetzt tatsächlich zwischen den London-Spielen stattfindet. Ich hoffe, die sind im Kopf einfach beim Europapokal letzte Chance. Ansonsten zweimal jetzt verloren. Das ist nie gut, wenn du gegen solch wütende Bayern dann vielleicht spielst. Aber dennoch holen wir da mit viel Glück einen Punkt und spielen wieder 1-1.
Dan.
Ja, der Zweck-Pessimist, der schließt sich dem Stefan an. Ich habe da auch Schiss vor, gerade in der Situation, gerade dann so eine Wut abzubekommen. Aber ich gehe mal auf 1-1 ist schon weg.
4-4.
Also ich bin ja Zwangsoptimist natürlich. Wir gewinnen das 1-0. Frag mich nicht, wie.
Brusinski. Spielt er noch?
Karneval Samstag 2008.
Und Koda genau. Azizi, da war ich im Stadion.
Aber das ist mal abgestiegen im Jahr.
Ja, Azizi. Ja, mit den Vortrikots, ne? Mit diesen.
Genau.
Mit
dieser Wabe, diese orange Wabe.
Genau, genau.
Ja. Ganz furchtbar. Aber dein Tipp, lieber Thomas.
Sehr gut, was meine Vorredner. Ich finde übrigens das Niveau erschreckend hoch hier.
Du hast nur mich erwartet hier.
Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ne, die Jungs sind richtig gut. Stimmt, es ist ein Faktor, sind die beiden Arsenal-Spiele für die Bayern. Weil das, was bei den Bayern passiert, ist ja auch absurd. Und dafür wird ja nur noch Tuchel verantwortlich gemacht. Also was diese Mannschaft für eine Scheiße spielt dieses Jahr, das ist ja wirklich schon sagenhaft. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wenn die richtig rasiert werden in London, dann wird es am Samstag wahrscheinlich einen neuen Trainer geben bei den Bayern. Wenn sie noch einigermaßen im Spiel sind, dann wollen die Spieler sich natürlich auch aufdrängen, um gegen Arsenal zurückzuspielen. Also für den FC sehe ich anders. Ich finde es einen denkbar schlechten Zeitpunkt, gegen zu spielen. Aber ich halte die Serie jetzt offen, sie holen einen Punkt. Und da das 1-1 schon weg ist, zwei Tore fast schon eine Torlawine für den FC, nämlich ein 0-0.
Oh, 0-0, das stimmt, kann man ja auch tippen auf jeden Fall. Ich gehe von einem souveränen 1-3 aus. Torschütze auf jeden Fall Waldschmidt, den Rest können man sich noch überlegen, werden wir auch. Nee, wir gewinnen das, glaube ich wirklich.
Die du hast auch 6-1 gegen Bochum getippt, insofern
ja,
läuft.
2-1, die Tendenz war auch da. Also hat halt früh abgepfiffen auf jeden Fall. Ich war ja wirklich sicher, dass wir knallen die hoch weg. Habe ich nur am Freitagabend jedem erzählt, dass es hören wollte und nicht hören wollte. Aber gut, wir haben gewonnen.
Aber in dem Max Eberl hat schon wieder gelogen, ne?
Macht er ja immer.
Max Eberl hat ja definitiv gesagt, Tuchel wird am Samstag auf der Bank sitzen. Und das ist ja gelogen.
Wieso? Achso. Ach, dann bist du aber kleinkariert. Stimmt, ist gesperrt. Meinst du, du hast eben angedeutet, wenn die in Arsenal eine richtige Reise kriegen, dann wäre schon Mittwoch weg der Tuchel?
Also ich glaube, wenn ich mich jetzt, und das tue ich wirklich sehr ungern, in den Kopf eines Bayern-Verantwortlichen reinversetze, die wissen ja gar nicht, was sie machen sollen für die nächste Saison. Das ist ja im Moment bei den Bayern das große Ding. Früher hat es gereicht, aber wir essen jetzt gut in der Bundesliga, Leverkusen, gut, da kaufen wir den Trainer weg, dann haben wir unser Problem zu denen verlagert. Das klappt halt nicht mehr so, die wissen wirklich nicht, wen sie holen sollen. Und jetzt irgendeinen Interimstrainer zu installieren, da würde mir vielleicht Hermann Gerland noch einfallen.
Ja, genau.
Und, ne, ja, und das war's
das
dann fast.
Schon längst
ich glaube, sie wollen es irgendwie so runterkriegen. Haben mit der Mannschaft trotzdem, finde ich, immer noch alle Chancen in der Champions League. Und wenn sie das Gefühl haben, ja gut, wenn sie jetzt 3-4-0 morgen eingehen, dann ist es vielleicht auch schon egal, dann lassen sie es zu Ende laufen. Aber ich glaube, dann kriegst du das auch nicht mehr gekittet mit Tuchel und dem Verein. Wobei ich aus der Mannschaft immer noch Stimmen höre, die sagen, Tuchel ist grundsätzlich ein guter Trainer, spricht auch die richtigen Probleme an, kriegt es aber selber nicht gelöst.
Glaubst du ernsthaft, dass sie die Champions League gewinnen könnten, die Saison?
Also ich finde, mit Liverpool und dem Namen, den ich hier nicht sagen darf, sind zwei der besten Mannschaften Europas gar nicht in diesem Wettbewerb. Ich sage, City ist wahrscheinlich eine Stufe drüber. Real finde ich dieses Jahr, das habe ich schon 18 Mal gesagt, finde ich nicht so gut.
Trotz Bellingham, ist das nicht der Siegergehen, was den
fehlt? Ich weiß nicht, die sind irgendwie, meine ich, auch überaltert. Arsenal finde ich jetzt so eigentlich von der Auslosung 50-50-Spiel, weil ich die echt finde, dass das eine richtig gute Mannschaft ist. Also der Viererstrang der Bayern für ein Finale ist natürlich der schwierigere, Aber die Mannschaft der Bayern, so sehr ich diesen Verein nicht mag, das ist natürlich immer noch Wahnsinnsqualität. Ich sage jetzt nicht, dass sie es gewinnen, aber ich sehe sie nicht chancenlos.
Ah, okay, krass.
Finde ich auch interessant. Also Arsenal halte ich auch schon für eine Wucht. Die spielen ja eine überragende Saison. Ja, aber ja, also ich würde auch da sagen, Bayern ist nicht Favorit, könnte was gehen, aber irgendwann ist da Feierabend. Aber eins noch, Thomas, das ist völliger Exkurs. Es wird hier ernsthaft Nagelsmann gehandelt in München. Oder wird der, weil das ist doch an Absurdität nicht zu überbieten. Ne? Ich meine, du bist bei allen 18 Vereinen relativ nah dran, das weiß ich. Ist da was dran? Gibt es wirklich Menschen,
die das überleben? Ja, es gibt's wirklich.
Und also, er selber auch?
Ja, ja. Also da muss man ja sagen, das ist für mich Absurdistan. Ja. Also ein Trainer, der im ersten Jahr gegen Villarreal in der Champions League ausscheidet, der im zweiten Jahr in der Rückrunde 10 Punkte Vorsprung auf Bayern München mit fast verspielt und mit der Bildreporterin ein Verhältnis anfängt, der weggeht, wird ein Jahr später von Uli Hoeneß, das ist übrigens mein Ohrfeigengesicht der Woche, wenn ich das jetzt sagen darf, was Uli Hoeneß absondert in den letzten Jahren, das ist einfach unfassbar. Also A, dass der überhaupt nach all der ganzen Geschichte jedes Mal eine Bühne kriegt und alle sitzen dann so, oh, Uli hat gesprochen, der hat Salihamidžić und Kahn installiert. Der hat, die Marschroute der Bayern war immer, wir verdienen so viel Geld auf legale oder illegale Art und Weise, ich sag nur 40 Millionen von Leo Kirsch.
Der ist mit Bayern wie ich mit Gladbach, merkt ihr schon, ne?
Das
ist
so. Schwarzgeld bei Freundschaftsspielen irgendwie geholt. Dann haben die immer so einen wirtschaftlichen Vorsprung gehabt, dass die wie beim Spiel Risiko, das kennt ihr doch alle. Ich gehe mit, also dieses Spiel, ne? Mit 118 Kamtschatka gegen deine 14 Armeen oder sowas. So war das ja eigentlich immer, ne? Und jetzt sagt er, ah, wir haben den vielleicht zu früh weggeschickt. Was ist denn das für eine, das kann nicht deren Ernst sein. Der hatte ja auch kein Konzept. Der hat den Mittelstürmer Lewandowski weggeschickt und hat Sadio Mané, der nie Mittelstürmer war, wollte der da hinholen. Das ist absurd. Und jetzt sind die so in der Bredouille, dass Uli Hoeneß sagt, ja, Nagelsmann könnte es wieder werden. Und Nagelsmann selber fühlt sich natürlich total gebauchpinselt, würde ich an seiner Stelle auch. Hat ja in der Nationalmannschaft jetzt ein paar mutige Entscheidungen getroffen. Wird da auch gut platziert, glaube ich, von seinen Beratern auch. Ja, er ist tatsächlich ein heißer Kandidat bei den Bayern.
Wahnsinn, es hat Wahnsinn. Aber ja schon mal geklappt tatsächlich, ne, dass ein entlassener Trainer bei den Bayern zurückgeholt wurde und dann sehr erfolgreich
Ottmar Hitzfeld,
war.
Ottmar Hitzfeld oder was?
Nein, Jupp Heynckes.
Ja, aber Jupp Heynckes war, der ist ja 89 weggeschickt worden, der ist dann nachher irgendwann gekommen, das war schon eine Zeit, wo es dann auch ein bisschen weg war, also das muss man sagen, das ist schon ein kleiner Unterschied, würde ich sagen. Ja,
aber Nagelsmann ist doch, also entweder spielt er eine geile EM, dann kann er auch geil Bundestrainer bleiben, oder er spielt eine scheiße EM, dann ist er doch auch verbrannt.
Ich glaube, ich würde sagen, das Minimalziel für die deutsche Nationalmannschaft muss Halbfinale sein. Das war früher immer die Maßgabe. Und wenn er das erreicht, dann sagen alle, boah, hat der da geliefert? Und dann ist die Frage, willst du eine WM noch mitnehmen? Ich glaube schon, dass er ein Trainer fürs Tagesgeschäft eher ist und das auch zurück möchte. Aber wenn er vielleicht sogar Europameister wird, dann sagt er, oh, dann nehme ich die 2 Jahre vielleicht noch mit. Aber wenn die Bayern konkret auf ihn zukommen, dann würde ich eine Wette abschließen, dass er das auch macht.
Sehr spannend auf jeden Fall. Wir werden es beobachten. Ja, die beiden, ich meine, Hoeneß kommt nicht, Alonso kommt nicht. Das ist ja, was du sagst. Früher konnten die auf den Knopf drücken. Genau. Hoeneß rief an, dann saßen sie in München.
Ja, und jetzt hast du ja die Namen Ralf Rangnick. Also ich halte Rangnick für einen überragenden Macher, weil überall, wo der war, hat der was aufgebaut. Aber könnt ihr euch den vorstellen, wer der beim Schafkopfen mit Hoeneß und Rummenigge da sitzt? Das ist ja lächerlich. Und das ist vor allem.
Bloß, der spielt Fußball, der völlig
anti-Bayern Fußball ist. Der ist RB-Schule, Chaos, Pressing und die Bayern müssen immer das Spiel machen. Also für mich absurd. Ebenso. De Serbi spricht kein Wort Deutsch und eher mittelmäßiges Englisch, obwohl das reicht, um mit Brighton eine interessante Truppe zu haben. Sie dann, weiß ich nicht, wie der Kontakt ist. Jetzt sind sie schon bei Conte angelandet und so, der sicherlich auch, aber der kostet auch richtig. Ich bin mal gespannt. Also nicht, dass es mich interessieren würde. Ich würde mir wünschen, die würden wie Manchester United jetzt mal vor sich hin deletieren, aber da sehe ich noch nicht die 2, 3 Vereine, die auf Dauer die ablösen.
So, wir sprechen jetzt, die Bayern machen einen Haken dran, den zweiten wichtigen Verein in Deutschland nach dem 1. FC Köln, den Hamburger Sportverein. Yes. Thomas, siehst du noch Chancen auf Platz 2 oder da bist du verrückt wie ich mit Platz 15 oder sagst du Relegation?
Nee. Moment, wir haben noch nie in unserer Vereinshistorie am Ende einer Saison hinter dem FC St. Pauli gestanden und das wird so bleiben. Das war jetzt eine Martin-Schlüter-Aussage. Nein, das stimmt nicht. Ich muss St. Pauli leider gratulieren, die werden noch vor uns landen. Das ist schon echt ganz bitter, wenn die nachher Bundesliga spielen würden, wir nicht. Ich habe letzte Woche gesagt, wenn wir 19 Punkte holen aus den 7 Spielen, dann glaube ich, dass wir aufsteigen. Habe aber auch damit gerechnet, dass Kiel nicht unbedingt in Nürnberg gewinnt.
Stark 4-0, ne?
Stark, allerdings frühe rote Karte für Nürnberg. Baumgart kriegt jetzt so langsam einen kleinen Anpack an das, was ist. Seine Philosophie ist ja ein bisschen eine andere als bei Walter, deshalb steht da für mich Jonas Boll doch mit in der Verantwortung. Man hätte, wenn, den Trainer im Winter wechseln müssen. Wir spielen jetzt in Magdeburg, das ist natürlich auch so ein Ding, die kämpfen zu Hause ums Überleben, haben Kiel und Pauli auch noch zu Hause.
Ex-HSV-Trainer.
Ganz genau. Kiel ist zweimal kurz vor Schluss ein bisschen eingebrochen. Ihr habt das ja damals in der Relegation ausgenutzt. Also wenn wir 16 holen, glaube ich, können wir noch Zweiter werden. Ansonsten erschreckt mich Fortuna Düsseldorf, mit welcher Eiseskälte die Tore schießen. Ich habe das gestern gesehen. Braunschweig macht die erste halbe Stunde. Erste Chance, sie haben 60 Tore geschossen. Das ist brutale Qualität. Dieser Cholles, kann ich euch jetzt schon mal vorwarnen, falls es das in der Relegation gäbe, auch wenn du ja 15 davon ausgehst. Also klar. Am Ende fast zusammen. Natürlich steigen wir auf.
Sehr, sehr gut. Siehst du Baumgart immer noch positiv oder warst du, ich meine, du hast lange Tim Wald doch emotional festgehalten, weil er auch in Hamburg viel bewegt hat. Ganz Hamburg war, glaube ich, sehr jubelt, als Steffen Baumgart kam. Wir haben uns damals oft ausgetauscht. Du hast immer so eine gewisse Skepsis gehabt. Guter Mann, im FC überragendes geleistet. Ja. Aber bis jetzt finde ich die Spiele, vor allem auch die Spielqualität, bestätigt eher ein bisschen die Zweifel an ihm.
Ja, oder? Ja. Also ich bin schon durchaus Baumgart-Fan eher, weil ich finde, dass er hier alles zwei Jahre angezündet hat. Ich glaube, er hat sich nachher in sich selbst ein bisschen verloren, auch zu allem Stellung zu nehmen und sowas. Ich finde aber, dass er schon das, was man Walter vorgeworfen hat, einen bislang relativ eindimensionalen Fußball gespielt hat. In Paderborn und auch in Köln immer aus einer Außenseiterrolle. Wir spielen Pressing, wir spielen mutig, aber der HSV hat die beste Offensivreihe der Liga. Da musst du das Spiel machen und das ist dann schon was anderes. Ich schätze aber Baumgart jetzt auch ein, wenn das richtig schief gehen würde jetzt in Hamburg, dann hat er in einem Jahr brutal viel verloren. Dann ist er mit 10 Punkten Hinrunde Köln und den Aufstieg nicht geschafft. Es geht jetzt auch um ihn selber. Wenn du jetzt in der Relegation scheiterst oder punktgleich mit Düsseldorf am Tor, dann da war, glaube ich, nächstes Jahr auch noch. Ich habe das Gefühl, nachdem es am Anfang gerappelt hat, er kriegt jetzt schon besser, er macht ein paar Spieler besser wie Königsdörfer. Aus der Mannschaft höre ich, dass das jetzt auch einigermaßen klappt. Also leichter, zarter Optimismus.
Ich höre so
man nennt mich schon den Schlüter von der Worterkamp.
Ja, zu Recht.
Wir werden eine schöne Relegation erleben, vielleicht wird zwei Tore.
Oh Gott, das wäre für mich grausam, muss ich ganz ehrlich sagen.
Da wird es auch nicht zu kommen. Glaube ich nicht. Ihr habt noch Kiel, ihr habt noch Pauli. Also
aber beide zu Hause?
Ja, und was heißt denn das?
Beide durch. Ja. Also ich doch, bin da auch eher auf dem Thomas-Wagner-Weg. 3 auf jeden Fall.
Der ist doch bei 2.
Ja, ja, ich habe gesagt, nein, realistisch.
Beide erreichten Punktzahl.
Ja, aber die sehe ich nicht.
Aber er ist der Experte, ich bin kleiner.
Nein, nein, nein. Hier ist ganz ehrlich, so viele Experten habe ich noch nie gesehen wie heute hier.
Nee, ich glaube, also 2 ist unrealistisch, aber noch möglich. 3 wird es aber werden, das glaube ich schon auch. Und Baumgart, ich sehe inzwischen nach dem halben Jahr in Köln ja auch eher kritisch, aber hat die Möglichkeit, so ein HSV jetzt ein Spiel auch anzuzünden, heiß zu machen. Was ich so ein bisschen höre, letzte Frage dazu. Viele in Hamburg lebende FC-Fans sagen, Martin, der macht das Gleiche wieder hier. Kuschel mit den Ultras, macht Riesensprüche, wie toll Hamburg ist. Ich meine, er war als Kind schon HSV-Fan, das nehmen wir ihm alle ab, das ist auch so. Aber er würde diese Emotionsschiene sehr brutal ausschlachten, sich wieder komplett mit dieser Mütze und allem so vermarkten. Nervt das dich als jemand, den du aus Köln auch erkennt? Oder sagst du, der ist so authentisch, der zieht sein Ding immer durch und so ist er halt?
Ich kann jetzt nicht alles gut finden, weil ich damals auch dieses Video mit dem Hund zu Hause, kleiner Snapchat vom Samstagnachmittag, natürlich weiß der schon um seine Wirkung, das ist so. Ich finde es jetzt in Hamburg noch nicht mal so schlimm, die Schirmmütze, die soll er halt anbehaben. Ich glaube, er findet sich damit auch schöner, das ist dann völlig okay. Und dass du jetzt nicht mit dem FC-Trikot an der HSV-Linie rumläufst, das finde ich auch. Damals bei Peter Stöger fand ich es ein bisschen zu schnell in den 3 Tagen.
Obwohl ich die schwarze Brille nach einem Tag.
Nein, ich sag trotzdem, ich habe Peter Stöger auch menschlich in Köln sehr geschätzt, aber das, glaube ich, hat ihm auch selber nicht gut getan.
Ja, das war schmerzhaft.
Ja, hier sind jetzt 3 Monate dazwischen. Ja, du hast recht, er hat ja hier in Köln schon auch eine sehr, sehr große Nähe zu den Fans gehabt. Ich glaube, in Hamburg orientiert er sich noch ein bisschen. Ich glaube aber auch, da müssen wir jetzt auch alle mal ehrlich sein, der Fußball hat eine ganz andere Bedeutung als früher. Wenn jemand wie Steffen Baumgart so emotional den FC gelebt hat und angezündet hat und geht dann zum HSV, der wirklich in der Jugend sein Club war, wird es jetzt auch ein bisschen komisch ankommen, wenn er jetzt im neutralen Anzug mit Schlips da steht. Und also es ist ja schon noch ein Stück weit seine DNA und so sollen wir die Leute dann noch lassen. Wir können ja nicht immer alles kritisieren wollen, Typen. Und wenn einer auch vielleicht ein umstrittener Typ ist, dann kritisieren wir alles, das ist auch nicht gut.
Wie siehst du ihn zwischen David mit etwas Abstand? Ich meine, wir waren, glaube ich, alle froh, als er in Köln dann ging, auch wenn es dramatisch scheiterte und also auch emotional sehr schwierig war, aber rein sportlich war es wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Wie siehst du im HSV und sein Wirken allgemein?
Meinst
du?
Ja, ich bin tatsächlich jetzt so aus Fansicht überrascht, dass das nicht mehr durchstartet. Ich hätte gedacht, das ist jetzt endlich der Trainer, also endlich aus Sicht des HSV, der den HSV in die erste Liga bringt. Und da war ich überrascht, dass das nicht so direkt funktionieren schien. Und er hat immer gesagt, dass er HSV-Fan war und deswegen soll er auch die Outfits tragen. Und ich glaube, ich wünsche ihm tatsächlich und ich wünsche auch dem HSV, auch wenn ich kein HSV-Fan bin, dass sie wieder aufsteigen, weil das ist ja unerträglich, was da passiert seit Jahren. Also, also aus Fansicht und für eine Stadt wie Hamburg, der HSV gehört in die erste Liga, fertig.
Sehe ich auch so, wie ihr alle wisst. Stefan sieht es anders. Stefan, wir sind in die drei Aufsteiger und die drei Absteiger. Machen wir noch ein kleines zweites Tippspiel mal ganz schnell zwischendurch.
Also nur kurz, warum ich es anders sehe, war immer diese Häme der Hamburger. Ich dachte, die sollen mindestens genauso lange in der zweiten Liga spielen, wie wir es da aushalten mussten. Ob das jetzt
wie viele Jahre habt ihr denn insgesamt in der zweiten Liga?
Sieben.
Boah, also das heißt noch ein Jahr.
Also noch ein Jahr. Also dann können wir darüber reden okay. Und so weiter. Aber diese Häme, diese scheiß Uhr, die ging mir jahrelang auf den Sack. Drei Aufsteiger.
Also Platz 1 bis 3, ob sie Aufsteiger sonst da hängen.
Okay, Platz 1 bis 3 sehe ich tatsächlich die aktuellen drei. Also Pauli, Kiel und Düsseldorf.
Und die Absteiger, also 16 bis 18?
Fangen wir von hinten an. Darmstadt, Bochum und wir gehen in die Relegation.
Du ganz schnell, Dan. Das Gleiche.
Ich sehe Pauli, Düsseldorf und HSV auch 1 bis 3, in welcher Reihenfolge auch immer. Und ansonsten teile ich das vom Stefan.
Bei dir Absteiger wie Stefan, ihr geht in die Relegation. Und St. Pauli, Kiel und der HSV, das habe ich eben schon ausgeschmückt. Okay. Also es könnte tatsächlich, ich habe es lange ausgeschlossen, es könnte tatsächlich eine Relegation geben.
Ja, nicht auszuschließen. 16 Bochum, 17 Mainz, 18 Darmstadt, 1 Pauli, 2 Kiel, 3 HSV. Wir werden das mal in ein paar Wochen aufklären auf jeden Fall. So, unsere Lieblingskategorien und die unserer Hörerinnen und Hörer. Lieber Dan, nachdem du dich letzte Woche völlig in Wallung gebracht hast,
genau.
Bin ich sehr, sehr gespannt, für welches Bützchen der Woche du dich entschieden hast und für welches Ohrfeind
ich
der Woche.
Ich stehe da übrigens zu, meiner Alonso. Ich lasse mich hier nicht rausmobben. Ich lasse mir meine Meinung nicht ausmobben.
Das war gut so.
Nee, ich habe Ohrfeigenlied der Woche, ich habe ja viel Sky geguckt am Samstag und da habe ich auch ein Tuchel-Interview vor und nach dem Spiel gehört und er hat also nach dem Spiel wieder seine Ratlosigkeit Ausdruck verliehen, was ich ja vor ein paar Wochen mal irgendwann respektvoll anerkannt habe, das so offen zu sagen, dass er keine Ahnung hat, warum diese Scheiße spielen, fand ich irgendwie erfrischend offen, aber wenn er das jetzt nach vielen Wochen immer noch keine Ahnung hat, was zum Teufel da schief läuft, dann hat er den falschen Job, Entschuldigung, also wenn ich als leitender Angestellter eines wirklich großen Unternehmens keine Ahnung habe, warum meine Mitarbeiter totale Scheiße bauen, dann bin ich an der falschen Position. So. Und er hat vor dem Spiel gesagt, warum sie in Heidenheim gut performen werden. Er hat dann erzählt, es gäbe gute Gründe, dieses Spiel sozusagen abzuschenken. Das Wetter wäre heiß, sie hätten viele Verletzte, die Stimmung wäre gegen die Bayern. Und es gäbe so einen großen Abstand zu Leverkusen. Deswegen gäbe es viele Gründe, das Spiel irgendwie abzuschenken. Aber weil sie sich jetzt auf Arsenal vorbereiten, weil sie die große Chance in der Champions League hätten, das wäre ein Grund, hier super zu performen. Und ich habe nur gedacht, habt ihr vielleicht einen Grund, weil eure Fans da mit hingereist sind? Weil ihr einfach vervögelte Fußballmillionäre seid, dass ihr deswegen euch den Arsch aufreißen müsst?
Das ist für mich der Begriff. Vervögelte Fußballmillionäre.
Das ist für mich der Begriff des Podcasts. Also habt ihr nicht die verdammte Pflicht, an eure Leistungsgrenzen zu gehen, weil das einfach ein Bundesligaspiel ist und weil das euer Job ist? Hallo? Und du bist der Trainer von denen? Bravo. Deswegen für mich verbale Ohrfeige für Herrn Tuchel.
Bist du auch schon bereits das Bützchen oder möchtest du erstmal durchatmen?
Ja, Bützchen ist für mich der Steffen Tigges, weil der sehr, sehr, also ich habe ja oft im Stadion auch erlebt, wie wenn er eingewechselt wurde oder wenn er ihm irgendwas missglückt ist, wie die Stimmung gegen so einen Mann ist, wenn in diesem super tollen Müngersdorfer Rheinenergiestadion, wo alle die Atmosphäre lieben, wenn so ein Mann auf dem Kicker ist und von allen, auch von den eigenen Fans in die Pfanne gehauen wird, habe ich ihm das so von Herzen gegönnt, dass er das Tor gemacht hat und ich wünsche, dass ihm das Auftrieb gibt und dass er das, was da gegen ihn läuft, stimmungsmäßig, dass er das wegsteckt, weil das ist ein sympathischer Typ. Deswegen Bildschirm für Herrn Tigges.
Lieber Stefan, ich bin gespannt. Denk an unser Zeitfenster.
Ja, okay, ich mach's tatsächlich.
Was war wieder? 12 Ohrfeigengesichter.
Nein, ich habe tatsächlich Ohrfeigengesicht. Es sind mehrere, auch No Name sozusagen, oder NN, wie es so schön heißt. Das sind einfach diese Zuschauer im Stadion, die meinen, während einer Halbzeit sich 8-mal von ihren Plätzen fortbewegen zu müssen, um Bier zu holen und dann nochmal eine Wurst zu holen, auf Toilette zu gehen, zu kacken, zu weiß ich nicht was.
Die wer fährt denn zum Kacken in Stadion?
Ich glaube tatsächlich, das gibt es auch, aber es geht mir einfach, setzt
euch hin, meinst du jetzt mit welchem
und schaut das Spiel, ja, aber gebt mir nicht permanent auf den Sack, indem ihr mir 1000-mal vor der Latüchte herrennt. Das war am Samstag wieder so ätzend. Und Bützje, da ich wusste, dass Tigges und wahrscheinlich gleich kommt noch Waldschmidt, deswegen waren die für mich außen vor, die natürlich eins verdienen. Mein Bützje der Woche geht an Kollegen von Thomas, Markus Lindemann, der, also ich glaube, man konnte es ihm schon anhören. Ich habe es gestern wirklich diese letzten 5 Minuten mir noch 15 Mal angeschaut und kriegte jedes Mal wieder Noppenpelle. Und wie Markus da ausgerastet ist, sich gefreut hat, glaube ich, für den FC, das war schon sehr, wohnt er eigentlich in Köln, weißt du?
Nee, der wohnt in Wuppertal. Und ich weiß, dass er nicht, also der ist, ich weiß, was sein Verein ist, aber das muss ich jetzt nicht sagen. Aber ich finde auch, dass er das gut rüberbringt. Also er ist jetzt kein FC-Fan, aber der bringt die Stimmung schon immer gut rüber. Finde ich schon grandios.
Also habe ich gedacht, also der freut sich wirklich und ja, war ja auch gesundheitlich angeschlagen.
Genau, hatte eine Nerve im Gesicht, wo das schwierig war.
Ein ganz sympathischer Typ, deswegen kriegt er mein Bützchen der Woche.
Jungs aus dem Bergischen Landtal zusammen, das war sehr gut. Du hast Ohrfeigengesicht von Uli Hoeneß genannt.
Genau, ich mach's ganz kurz.
Ich
habe
mich monatelang drauf gefreut.
Genau, Uli Hoeneß Ohrfeigengesicht und das Bussi der Woche oder das Bützchen der Woche geht an Frank Schmidt. Ich finde, also ich gucke mir Heidenheim-Spiele nicht gerne an und dieses Drama letztes Jahr, wo die in den letzten 13 Minuten noch zwei Tore machen, das werde ich ihm auch nie verzeihen, das habe ich ihm noch geschrieben. Aber ich finde, nach 17 Jahren, also ich meine, die Tränen spielt zu Hause gegen die Bayern in diesem Stadion, ist Wahnsinn. Er holt sich einen Muskelfaserriss beim Jubeln. Finde, der ist schon echt authentisch, der passt da gut hin, deshalb Frank Schmidt.
Ja, also das glaube ich teilen alle Leute, die Fußball lieben auf jeden Fall. Er hat auch mit legendär gesagt, die Mannschaft soll es so krachen lassen. Wie war der Satz genau?
Ja, er hat gesagt, wir heute Abend nicht auf die Piste geht, es entlassen. Und dann war der Kleindienst gestern zugeschaltet und dann sagte er, er hat gegrillt. Ja, was ist denn da los? Ja, nein, und ich war mit Frank Schmidt schon in der Friesenstraße unterwegs. Ach, der kann wirklich, das muss ich sagen.
Also, ja, gut, das klingt aber gut. Ja, wahrscheinlich ist das Maximum, was du in Heidenheim machen kannst am Feiern, das Angrillen. Ja,
nee, es gibt nicht, den Warsteiner Pub, dem der gehört.
Und Irish Pub, da sind wir schon verabredet.
Marc Schnatterer gehört der sogar. Also das ist
ein FC-Fan übrigens nebenbei, Marc Schnatterer hat einen FC-Tief im Herzen.
Ganz ehrlich, wer ist kein FC-Fan? Im tiefen Herzen sind doch alle.
Eigentlich gibt es zwei große Vereine in Deutschland, das kann man jetzt mal kurz hier festlegen. Hamburger Sportverein, der FC Köln.
Ganz
alles
genau.
Andere ist Fasching, das kann man so mal sagen.
Der alte VfB Stuttgart hat dir mal gefallen, ne?
Irgendwann. Ja, stimmt. Ja, haben wir drüber gesprochen. Ja, die akzeptiere ich auch noch so ansatzweise. So, mein Ohrfeigengesicht der Woche. Erstmal haben sich da ja 1000 selbst geohrfeigt am Samstag. Was für ein Glücksgefühl, dass diese Arschgeigen, die über die Ajahnwiese liefen, schon im Auto saßen, zwei Tore verpassen. Einen der epischsten Vereinsmomente der jüngeren Vereinsgeschichte dann durch Michael Trippel mitbekommen haben, nicht live, hahaha, hab da verdient. Mein persönlicher Ohrfeige geht aber noch an die WDR 2 Moderatorin. Moment, ich muss alles wieder aufschieben. Conny Raupold macht das Morgenmagazin ganz gerne, wunderbare Stimme, aber heute war Holger Dahl, guter Kollege, macht immer so einen Liga-Überblick und ja, was in der Liga geschehen ist, FC nochmal, leider der Gardi-Sieg, aber es ging darum, oh, und jetzt sind da drei große Spiele. Am Dienstag spielt Arsenal gegen Bayern, Mittwoch Atletico Borussia Dortmund, Donnerstag West Ham Leverkusen, alles klar, Musik. Dann kommt sie ans Mikrofon. Ja, sie möchte aber ergänzen auf jeden Fall noch, weil es gewährt ja auch das Quali-Spiel der Frauenfußballerin in Aachen gegen Island. Ja, es hat Oberpleis 2 gestern in Siegburg 2 gespielt. Also ganz ehrlich.
Oberpleis hat gestern gespielt.
Das ist 2, 1 auch in Deutsch, 0-0, aber trotzdem. Also nichts gegen Frauenfußball, aber das hat da damit nichts mit dem Fußball zu tun, den da gerade der Holger Dahl erwähnt hat. Bei allem Respekt, ihr Lieben. Und das Bützchen der Woche geht auf jeden Fall an Herrn Steffen Tigges, lieber Dan. Da sind wir wieder vereint. Eine Woche haben wir uns, sind wir uns aus dem Weg gegangen wegen Herrn Alonso, aber jetzt sind wir uns doch wieder einig, weil Tigges, was der einstecken muss, wie geil das Tor war, kommt auch zu kurz bei dem ganzen Lobhut und auch für den Walsch mit das Tor. So ein geiler Kopfball. Und er könnte doch ein Faktor sein, der uns alle in Heidenheim sehr, sehr glücklich macht, dass wir danach gemeinsam in Marc Schnatterers Kneipe abstürzen werden, lieber Stefan.
Sehr gerne.
Und Frank Schmidt kommt noch dazu.
Ja,
den schicke ich dann zu dir dazu.
Klingt nach dem Plan. Lieber Thomas, wir finalisieren, beenden das Ganze nach 56 Minuten. Vielen, vielen Dank. Es war wieder großartig.
Ja, danke.
Bitte einmal pro Saison kommen. Du bist ein großer Gewinn.
Ganz ehrlich, ich finde es überragend hier, muss ich wirklich sagen. Das finde ich gut. Mir gefällt Dan vor allen Dingen sehr gut, weil der so ein
das
bisschen...
Ist nicht gefallen, bei mir.
Nein, Moment. Ich will erstens mal, was hier an, man kommt hier hin, man kriegt einen Kaffee, man kriegt einen Croissant, wenn man will, da ist erstmal unseren Gastgeber hier, der auch die Fotos macht. Dann Dan, der gefällt mir so gut, weil der so ein FC-Realist ist. Da gibt es ja ganz, ganz wenige in der Stadt davon. Bei Stefan hatte ich ein bisschen Angst, als ich ihn in seinem Hooligan-Hoodie da gesehen habe. Hab ich gedacht, aber jetzt habe ich mich gut beschützt hier im Keller gefühlt. Und du bist so wahnsinnig und so geisteskrank, dass ich dafür schon wieder eine ganz große Schwäche habe. Und dafür, ganz ehrlich, ihr dürft mich jedes Mal einladen. Ich komme mit dem größten Vergnügen.
Sehr, sehr gerne. Übrigens, wer kennt es nicht, du hast den besten Liga-Podcast aller Zeiten. Eier, wir brauchen Eier mit Mike Kleist. Du weißt, ich suchte euch jeden Montag. Überragend gut, besser als Kicker lesen. Wenn man das gehört hat, weiß man, wie es in der Liga abgeht.
Dankeschön.
Wunderbar, Chapeau. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Dankeschön. Auf nach München, 3 Punkte und habt eine gute Woche.
Dankeschön.
Tschüss zusammen. Ciao.
Das war Dreierkette Köln, der Podcast von Fans für Fans, powered by Megajack. Die nächste Folge steht wie immer ab Montag 15.30 Uhr in allen Streaming-Portalen für euch bereit. Spannende Hintergrundinfos, Videos und den Dreierkette-Blog findet ihr unter www.dreierketteköln.de. Dreierkette Köln, der Podcast, wird produziert von Christian Koch im W-Ton-Studio Köln.